Wichtige Durchsage. In unserer Aufnahme morgen ist Agata Schitkos Coach Pavel Jurzynski zu Gast. Agata ist 2024 Sheffield Champ und minus 76 Kilogramm Weltmeisterin geworden und wahrscheinlich die stärkste Powerlifterin, die je gelebt hat. Schreibt uns bitte auf Instagram @maxi_producer, @falk.incredible, @kona_dh oder @birdgang.powerlifting alles, was ihr von ihm wissen wollt und welche Themen wir mit ihm besprechen sollen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Woran erkenne ich Insta-Bullshit? Und wie wichtig ist es, sich in den Accessories zu steigern?
Das ist schon geil.
Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Mir gegenüber sitzen meine allerreizendsten Co-Hosts. Zum einen aus Wien, die liebe Kona Maus, und aus Berlin, Maximilian R. Ja, ich will gleich mal zu Beginn irgendwie eine traurige Botschaft verbreiten. Kona und ich, wir haben es gerade schon besprochen, es war ein bisschen düster. Stanley Odin aus Frankreich, also französischer 120 plus Athlet, ist wohl in den letzten Stunden verstorben und ja, hat uns hier ganz schön einen Dämpfer verpasst, weil der ja letztens erst auf den French Nationals gestartet ist und ich mit ihm zusammen, nein nicht mit ihm zusammen, aber parallel auf dem Girl Power Meet gecoacht habe. War ein bisschen hart zu lesen, aber wir wünschen seinen Angehörigen alles Gute. Und reden heute trotzdem weiter über Powerlifting. Ja, erstmal kurz Frage in die Runde. Wie geht es euch? Appreciated ihr das Leben?
Mensch, Kona, jetzt halt doch mal die Fresse, ey. Ohne Scheiß. Lava, lava. Bei mir ist alles top. Mir geht's wieder gut. Ich nehme Anlauf und hab Bock auf den Block.
Oh, das reizt sich sogar. Ich bin auch dabei. mir geht's so richtig so, ja. Ich bin einfach da.
Kona hat irgendwie 99% der Zeit Schnupfen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber das ist immer so. Also ich habe immer, sobald der Herbst anfängt, habe ich bis zum April durchgehend Schnupfen.
Boah, ist das nervig.
Hilft halt auch nicht gerade, dass die Halle bei uns irgendwie 12 Grad hat und einfach eiskalt ist.
Okay. Ist es so krass bei euch?
Ja, ja. Wir kriegen jetzt Heizstrahler so in den nächsten Tagen. Also es sind jetzt schon ein paar aufgestellt.
Aber ich wollte eben sagen, mal so ein Heizpilz.
Kommen noch mehr, aber du hast ja die Halle gesehen, so.
Ja.
Du weißt ja, wie groß sie ist, und das Ding aufzuheizen ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm. Also mich stört es jetzt nicht, aber es ist halt, wenn du so reinkommst, die ersten paar Minuten dich warm machst und sowas. Ich finde, das ist immer, meine Nase läuft einfach sofort. Das ist jedes Mal so. Und der Schnupfen, der hält auch einfach dann bis April an, dann ist er weg und dann geht er wieder im September bis April los, das Schnupfensaison.
Einfach mal in der Skihose beugen. Wisst ihr, wie es ist, ne? Kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung oder so ähnlich. Ja. So schöne Daunenjacke so bei der Knie oder bei der Bank so.
Den Spruch habe ich bestimmt in den letzten 3 Tagen 20 Mal gebracht.
Gebracht, ja?
Aye. Ja, ja, doch.
Da weiß ich ja, wer sich richtig gefreut hat über diesen Spruch.
Ja. Alle meine näher stehenden Lieblingspersonen. Ja, ich dachte, das mit der kalten Trainingshalle ist so ein Ding in Leipzig im alten Strong Iron Gym. Da hatten wir dann auch wirklich über den Winter maximal 9 Grad in dem Ding. Jetzt sind wir ja umgezogen und ich könnte theoretisch auch einfach im Tanktop und kurzer Hose trainieren. Also was ich stellenweise auch mache.
Was ich auch mache.
Weil es jetzt geht, weil wir jetzt tatsächlich ein beheiztes Objekt haben, was ich sehr begrüße, muss ich sagen. Ich bin echt eine kleine Frostbeule, aber ja, so sind die Dinge. Guti, wir wollen uns nicht zu lange mit irgendwelchem Vorgeplänkel aufhalten, sondern gleich in Medias Res gehen, und die letzten Tage ist bei uns hier in unserer Birdgang-Gruppe, haben wir uns regelmäßig irgendwelche Beiträge geschickt und bei denen wir uns gedacht haben, Leute, was geht denn bei euch ab? Und jetzt, die Frage habe ich gerade vor 5 Minuten schon mal gestellt, noch vor der Aufnahme, und Maxi hat es eigentlich schon großartig beantwortet und vielleicht kriegst du das ja reproduziert. Und zwar ist die Frage für das Thema, wie erkenne ich Instagram-Bullshit?
Ja gut, ich habe gesagt, indem du siehst, dass es auf Instagram gepostet ist. Weil irgendwie gefühlt alles, wir hatten ja auch schon mal das Thema so, ne, dass alle Content raushauen wollen und deswegen entweder den Basic-Standard-Stuff posten, so hier, streng dich mehr an, iss mehr und hol mich als Coach, meine 3 super Tipps für eine bessere Bank. Oder halt auffallen wollen oder sagen wir mal so, das fällt halt auf, was extrem kontrovers ist. Und ja, so funktioniert da das Instagram-Game und da bin ich gar kein Fan von, weil da natürlich, ich weiß nicht, früher hat man genau nach sowas gesucht, ne? Die crazy Supersatzübungen mit, von der keiner gehört hat, in der verrückten Rap-Range. Und heute hat man einfach die Nase voll, wenn man zum 10. Mal den Post sieht von irgendeiner komischen Übung, die dann noch besser sein soll als irgendwas anderes und das soll jetzt der Game-Changer sein.
Ja, voll frech, also, dass du sagst, wenn Sachen auf Instagram gepostet werden, nachdem Falk ein Reel gepostet hat, danke Maxi. Einfach kurz mal
auch wieder Falk ein Reel diskreditiert
an der
in
Stelle.
Arbeit ist.
Aua.
Irgendjemand muss ja dagegen arbeiten gegen den Mainstream hier.
Ja, ja, das ist auch völlig okay. Nee, ich verstehe das alles gut. Deshalb ist vor 3 Tagen auch ein Reel von uns erschienen mit den Top 3 Bankdrücktipps. Deshalb gut, dass du das so explizit herausgearbeitet hast, Maxi. Naja.
Aber jetzt habe ich schon gespoilert, ja, was die 3 Tipps
sind. Naja, nachgespoilert. Also ich glaube, das
ist mir streng nicht an, hol dir einen Coach.
Genau. Ja, ey, holt euch echt einen Coach. Uns zum Beispiel. Schreibt uns eine DM. So. Ja, ich dachte nur so in letzter Zeit bei Joe Sullivan, der ja auch versucht, diesen Instagram-Trend krass zu melken. Und irgendwie jetzt ständig Supersatz-Hardcore-Übungskombinationen raushaut, die eine seiner Athletinnen mal gemacht hat und irgendwie aus Kohärenz relativ viel drückt und relativ viel hebt und relativ viel beugt und natürlich bis unters Dach voll mit Stoff ist, aber alles gut, das interessiert er natürlich
ja auch. Okay, also mal spezifisch jetzt dazu, da hat er empfohlen, um ihre Bank zu boosten, haben die einen Supersatz gemacht mit High Rep Triceps Extension, die aussahen, als wären sie echt mit API 10 oder so. Entschuldigung, API 0, also 10 Reps Reserve. Dann ein Supersatz mit Close Grip Push-Ups auf einem Buso Ball, der schon halb leer ist und dadurch schon wackelig ist. Und das auch natürlich alles High Rep. Und ich denke mir so, ja, man kann es auch saukompliziert machen. Wahrscheinlich hätte es auch einfach 4 Sätze Trizeps zum Muskelversagen, egal welche Übung auch gebracht, so. Und einfach warten und Zeit vergehen lassen. Also, das war dann wahrscheinlich nicht die magische Waffe, dass der Buso Ball dann jetzt wenig Luft haben muss und dass man das im Supersatz macht.
Der darf nur 2/3 gefüllt sein. Und dann.
Ja, ja. Und genau 5 cm Abstand zwischen den Händen. Nee, sowas finde ich Quatsch. Mein Tipp, glaube ich, wäre, man sollte sich fragen, wie man Informationen bekommt. Ob man einfach sich was zuspülen lässt durch den Algorithmus oder ob man Leute findet, denen man vertraut, die Erfolg haben, die vielleicht auch Content verbreiten, der mal ein bisschen länger ist als nur 3 Tipps in einer Minute auf TikTok. Weil dann wirst du auch keine guten, also wenn du dich wirklich was dazulernen willst, dann reicht es halt nicht, sich irgendwie 1-Minuten-Videos anzugucken auf Instagram. Dann muss man schon mal Content nehmen, wo vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein 20-Minuten-YouTube-Video ist, wo einmal mal eine Caption schreibt, wie bei PRS, die dann halt mal bisschen länger ist, wo man mal lesen muss und was im Kontext betrachtet. Und dann würde ich eher, wie gesagt, die Autoren suchen, denen man vertraut und nicht sich random irgendwelche Sachen von irgendwelchen Leuten zuspielen lassen. Die meisten Leute sind da auch stark, aber die sind nicht deswegen stark wegen dem Müll, was die da posten oder weswegen die glauben, was da geholfen hat.
Wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen dieses Beispiel von diesem Big Benchers-Typen. Erinnert ihr euch noch? Ja. Und ich finde es immer ganz kritisch, wenn so Leute Tipps geben, also ich meine, der Typ kann halt wirklich wenn der sich hinstellt so, dem seine Arme reichen, dem seine Finger reichen, gerade mal irgendwie bis zu seinem Schwanz, wenn der mir halt Banktipps gibt, ist halt schon cool, aber weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen komisch und das ist dasselbe wie wenn Joe Sullivan sagt, ja, beug doch einfach aufrechter. Ja, Bro, ist okay, du hast halt einfach die kürzesten Stummeloberschenkel, die ich jemals gesehen habe. Du bist halt auf der Hexquad. Ich bin halt auf der Hexquad nicht so aufrecht, wie wenn du deine normale Kompbeuge machst. Deine Tipps umzusetzen, ist halt ein bisschen schwer. Und manchmal gibt's einfach so Tipps, die sind für jeden gut. Also gerade jetzt so, ne, wenn man sich mal die Videos von Powerlifting Now, PRS Performance oder so anschaut, diese ganzen Content-Sachen, die sind eigentlich sehr allgemeingültig und da kannst du dir sehr viel rausholen für verschiedenste Lifter, für verschiedenste Arten von Liftern, wie sie gebaut sind, was auch immer. Aber wenn mir halt jemand mit super mini kurzen Armen erzählt, wie man besser Bank drückt, dann heißt es ja nicht automatisch, dass ich das für mich so umsetzen kann, weil ich bin komplett anders gebaut. Ich kann mir sicher vielleicht was mitnehmen, aber oftmals ist es ja immer so, du musst dann genau das machen. Ja, aber ich sehe nicht so aus und ich bin nicht so gebaut. Ich kann nicht genau das machen. Wenn ich genau das mache, falle ich einfach um oder die Hantel rutscht mir einfach irgendwo zum Bauchnabel runter. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig bei solchen Easy-Fixes oder Easy-Tipps.
Und vor allen Dingen, ich muss jetzt auch sagen, desto länger ich coache, merke ich auch, das Problem ist nicht, dass man selber das gut kann. Das Problem ist, wie vermittelst du jemanden, dem das nicht so intuitiv zufällt oder der vielleicht nicht die Hebel hat, wie du schon sagst, ne? Das Problem ist wirklich, dass die meisten Profiathleten keine guten Pädagogen sind, nicht gut auf andere abstrahieren können und deswegen ist auch ein guter Athlet automatisch nicht kein guter Coach, weil der eben nicht mit 10 verschiedenen Körpertypen schon gearbeitet hat, mit 10 verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Hebeln oder auch Graden an Verständnis oder Vorbildung von so Körpergefühl, wie man was macht. Also ich meine, ich kann ein Lied davon singen, wie schwer das ist, Leuten so Bankdrücken mit unter beizubringen. Wenn man, oder manchmal kriegen die ganz spät den Aha-Moment, so was man eigentlich von denen will. Und ja, was du jetzt auch zu diesem Big Benchers-Typ gesagt hast, wenn der alle komischen Drills und Variationen machen würde, die er auf seinem Instagram-Kanal postet, so dann würde er auch nicht fertig werden am Tag. Und dann hätte er gar keine Zeit fürs Benchen.
Ja, ja.
Und das ist nochmal so, weißt du, Leute sind stark geworden und dann überlegen die sich irgendwas, aber die sind eigentlich nur gute Bankdrücker, aber nicht gerade gute Coaches oder gute neue Exercise-Erfinder und bewerben dann irgendwelche Sachen, die sie eigentlich auch selbst nie gemacht haben oder deswegen überhaupt nicht stark geworden sind. Aber überlegen sich dann so, dass es ja eine geile Sache wäre. Aber dann denke ich mir auch so, ja, ich weiß nicht, ob du durch Überlegen jetzt so stark geworden bist oder durch hartes Training und Genetik. Und meistens holen sich ja auch die Profis einen Coach und das hat einen Grund. Irgendwer hat mal gesagt, hier so Chris Bumstead hat auch seinen Coach und das hat auch einen guten Grund, warum der sich einen Coach sucht und trotzdem so einer der Besten ist.
Ja, ja, ja. Ja, das ist immer sehr schwierig und das muss man sehr gut differenzieren können. Auch als Nicht-Coach und nur Athlet sollte man immer alles ein bisschen, ich will nicht sagen kritisch sehen, aber sich zumindest mit allem ein bisschen kritisch auseinandersetzen und nicht so auf diese Quick-Fix-Dinger hören und sich denken so, boah, das ist jetzt der nächste neue Trend und das ist jetzt der nächste neue Cue, der mir hilft.
Deswegen haben wir ja auch alle einen Coach, um auch mal unsere eigenen Denkpatterns aufzubrechen und auch mal vielleicht was zu sehen, was wir so nicht gemacht hätten und dann zu merken, oh, das, was ich geglaubt hätte, was so der heilige Gral ist, vielleicht lag es daran jetzt gar nicht unbedingt und daraus ist nur was resultiert oder es hätten auch andere Sachen gut geklappt.
Ja, voll. Also gerade das, sich so ein bisschen herausfordern zu lassen von, man schaut sich ja selbst, gerade wenn man irgendwie selbst auch coacht, immer mal an und wenn man dann so Probleme identifiziert, was weiß ich, bei mir ist Heben, also Kreuzheben immer irgendwie eine Baustelle und wenn es dann mal, also es geht immer sehr wellenförmig voran, wenn es vorangeht, dann stehe ich immer vor dem Problem, woran liegt es jetzt? Und dann schaue ich immer irgendwie auch auf die Trainingsplanung und denke mir so, ah, weiß ich nicht, also was würde ich denn jetzt machen, wenn ich mich als Trainee hätte? Und überlege dann, ja, ich würde es doch irgendwie anders machen. Und dann sagt mein Coach, ja, nee, also ich werde jetzt das und das machen und wir probieren das mal aus und schauen, wo es hinführt. Und in den meisten Fällen funktioniert es dann halt irgendwie. Ja, also es gibt, also viele Wege führen nach Rom und selbst wenn man dann einem gewissen Körpertyp entspricht, der auch so individuell wie möglich auf einem, in irgendeinem Instagram-Beitrag gezeigt und ausgeführt wird, heißt es noch lange nicht, dass die Lösung, die in diesem Instagram-Beitrag gezeigt wird, auch die beste Lösung für die individuelle Person ist. Da steht schon ein größerer Analyseprozess dahinter, der besser Aufschluss darüber gibt, was man machen kann, was man machen sollte.
Vor allen Dingen, wenn man irgendwann nicht mehr so viel Kraftzuwächse hat und dann schwanken die auch noch, dann braucht man vielleicht mal, weiß ich nicht, zwei Monate, um 5 Kilo raufzuhauen oder sowas. Oder es ist ja auch relativ früh erreicht, dass man in so einem Stadion ist, ne? Und dann wissen wir alle, dass Kraft auch mal sehr stark schwanken kann, auch mal für 2-3 Wochen, wenn man mal eine Scheißwoche hat. Dann hat man vielleicht sogar 5 Kilo besser geworden, hat aber mal eine Schwankung nach unten. Das heißt, man merkt gar nicht, dass man besser geworden ist, weil einfach der Block nicht so gut war. Nächsten Block probiert man dann irgendwas anderes aus. Auf einmal hat man nochmal 5 Kilo besser gemacht, weil man einfach noch länger dran geblieben ist. Heißt, man hat jetzt schon 10 Kilo Gains gemacht und dann geht es auf einmal eben gut so an den letzten paar Wochen. Auf einmal ist man 10 Kilo stärker geworden und man dachte, daran hat es jetzt gelegen, dass die letzten 2 Monate diese komische Übung, diese eine komische Übung für den Trizeps gemacht hat. Wahrscheinlich. Oder es liegt einfach daran, dass du jetzt 2 Monate länger trainiert hast und dafür kann ja sowas wirklich helfen. Das merke ich auch so krass, das ist einfach einer der größten Faktoren bei Periodisierung, ist eigentlich auch psychologisch, dass du die Leute am Ball bleiben, dass sie mal ein bisschen Abwechslung haben und einfach einen Grund haben, weiter zu pushen. Genau wie wir immer sagen, ein Accessory muss auch einfach Bock haben, dass du dich da steigern kannst. Das ist eine der wichtigsten Sachen, dass du die Leute bei der Stange halten kannst, dass die eine Motivation kriegen, weiter zu pushen und weiter dran zu bleiben. Und dann kommt das auch meistens von selbst, der Erfolg. Und es hat nicht an dieser einen speziellen Variation gelegen.
Woran es hätte liegen können, ist, wenn Leute ihre Accessories nicht richtig machen. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, über 3 Wochen hinweg beim Latzug o 3 Sätze, 12 Wiederholungen zu einer RPI 7 oder Reps in Reserve 3 habe, die dann vielleicht maximal um eine Reps in Reserve / RPI erhöht wird oder fällt, wie gehe ich da mit dem Gewicht um? Also lasse ich das immer gleich? Soll ich auch die Accessories so trainieren, dass ich mich da steigere? Wie behandle ich denn sowas?
Ich finde es immer ganz gut, eigentlich in so halt Ranges zu denken, dass du sagst, nicht ein 3x12. Also erstmal ist es eigentlich sowieso komplettes Lazy Programming und das finde ich richtig, richtig wack, weil nur weil wir Powerlifting machen, heißt das nicht, dass wir nicht die ganzen Bodybuilding-Sachen auch ein bisschen ernst nehmen können. Und es ist genau das Gegenteil, genau das sollten wir auch sehr ernst nehmen. Und wer da immer noch ein 3x12@9 einfach so richtig traurig reinschreibt, bei allen Sachen, ist halt scheiße, finde ich. Es gibt schon hier und da natürlich ein paar Sachen, da kann man das so einfach reinschreiben und fertig. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sowas zu planen, sowas zu gestalten. Das ist schon sehr traurig, wenn dann überall nur so 3x12@8 steht und dann muss man die nächste Übung machen, da steht dann 2x12@8 und das ist so das höchste der Gefühle, wenn dann mal 8 bis 12 steht sogar, boah, krass. Das ist generell so eine Sache, die...
Dann hol uns doch mal ab und zeig uns, wie machen wir das alle besser.
Wenn du jemand für was Besseres hältst, ne? Erzähl
doch mal. Das ist tatsächlich wahr. Das könnt ihr natürlich auch gerne in einem Instagram-Post auf meiner Seite nochmal entdecken. Da habe ich tatsächlich schon mal am 27. März diesen Jahres einen Post zugemacht, wie das so aussehen kann, was man anders machen kann, was man vielleicht besser machen kann. Aber ich muss sagen, ich arbeite recht viel eigentlich immer mit so irgendwie einem Topset-Schema, also dass man halt irgendwie wie zum Beispiel so ein Topset und ein Backoff halt auch hat, entweder mit den gleichen Rep-Ranges, mit anderen Rep-Ranges. Jetzt habe ich gerade oft so einen schwereren Topsatz und dann einfach so einen Drop von 10, 20 Kilo, je nachdem, mit höheren Reps im Backoff. Sowas zum Beispiel, dann, was ich auch voll gerne mache, sind so Ascending-Sets. Das ist super, weil gerade so bei Übungen, wo man es einfach, zum Beispiel eine Beinpresse oder sowas, da kann man sich voll schwer manchmal einschätzen. Da finde ich es ganz gut, irgendwie so ein paar Ascending-Sets zu haben, indem man sich einfach so von Satz zu Satz steigern kann. Was ich richtig, richtig gerne mache, sind so Load-Repeat-M-Reps, weil das ist immer ganz geil. Mal habe ich dann immer so einen Satz, keine Ahnung, 10 bis 12 Reps, so @8 oder @9 und den zweiten dann nochmal mit demselben Gewicht, ein M-Rap bis zu einer @10 und plötzlich ging im ersten Satz nur 12 und dann bei diesem M-Rap ging dann auf einmal 19 Reps so, und da merkt man dann, okay, der erste Satz kann halt zu 100% nicht @9 gewesen sein. Das mache ich gerne bei Athleten, bei denen ich merke, okay, die sagen, boah, es war schon anstrengend. dann lasse ich mir das Video schicken und es war nicht anstrengend. So, die letzte Rap war halt fordernd, aber nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das hier war gerade eine legit at 8, at 9. Das finde ich immer ein bisschen, da muss man die Athleten auch mal mit einbeziehen in, wir machen zwar Powerlifting, aber trotzdem sollte das Bodybuilding-Thema hier auch richtig gemacht werden. Und das ist nicht so, als ich habe meine Mainlifts gemacht, jetzt muss ich noch ein bisschen pumpen gehen, sondern das ist halt genauso wichtig wie die Mainlifts und in manchen Phasen eben wichtiger als die Mainlifts.
Ich glaube, in dem Wording liegt aber auch schon ein bisschen das Problem, alles, was wir machen, auch eine 4 Reps in Reserve, wird anstrengend sein, wenn man stark genug ist. Also nur zu stoppen, weil es anstrengend ist, kann nicht die Sache sein. Und deswegen finde ich es auch, also ich arbeite ja immer gern, ich denke mal, bei Accessories sind wir da ja alle sehr ähnlich, da arbeiten wir ja so ein bisschen Reps in Reserve basiert. Und wenn du stark bist, ist auch eine Beinpresse at 5 anstrengend. So, wenn du dich da wirklich quälst und eine echte 5 Reps in Reserve machst. Und da finde ich es auch wichtig, dass man erstens das Programm entsprechend gestaltet. Man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass man eine Beinpresse at einer echten 9 oder 10 macht, wenn man davor schon ein Vielsatz Squats hatte, einen kompletten SPD-Tag von mir aus und dann noch RDLs vielleicht davor. Das heißt, da finde ich es auch immer wichtig, dass man das dann, wenn man das ernst nehmen soll, auch dann die Möglichkeit gibt. Und da finde ich aber auch, also bei so sehr schweren Sachen wie RDLs und Leg Press finde ich das immer gut, so einen Topsatz-Backoff zu haben, einfach weil es auch mental so ein bisschen eine Struktur gibt, okay, jetzt mache ich den Satz, jetzt mache ich wie so eine kleine Untervariation, wo man sich halt so lang hangeln kann, anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt 4-mal Leg Press at 6 machen oder sowas. Dass man sich auch was vornehmen kann, jetzt gibt es Vollgas, jetzt ist ein Backoff oder so, dann hat man auch mental so ein bisschen eine Richtschnur. Ein Problem finde ich neben dem Programming aber auch so die Einstellung und Erwartung, wie man sich in den Top, also wie man sich in schweren Übungen auch steigert oder wie man da rangeht. Bestes Beispiel, Dumbbell Press oder Leg Press und ich gebe an, Topsatz 6 bis 8 Wiederholungen, Backoff 8 bis 10 Wiederholungen. Was macht der Athlet? Nimmt sich ein Gewicht und macht einfach 3x at 8 Reps. So, weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, gut, dann mache ich das nächste Mal 5 bis 6 und dann 10 bis 12 oder so, weil das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass er dasselbe Gewicht nimmt, ne? Aber das zeigt mir auch so ein bisschen diese Einstellung, dass da gar kein Versuch ist, sich zu steigern, sich zu fordern. Und das Accessories, lustigerweise sind das meistens die Leute, die dann immer die Top-Sätze overshooten bei Squat und Bench oder Deadlifts, also bei den SPD-Sachen, dass die da immer versuchen, alles rauszuholen und immer zu testen, was geht denn schon und es soll eine Rep in Reserve, na gut, ich mach Max Out, aber sobald es an die Accessories geht, na ja, ja, ich nehme mal wieder meine 30er und mach hier meine 12 Reps so. Wie ist da eure Beobachtung? Oder wie sollte man da rangehen bei den Accessories?
Also ich würde mich da ja anschließen, ne? Grundsätzlich Verfechter davon, Accessories sehr ernst zu nehmen und die im angegebenen Maße zu beladen und nicht so stiefmütterlich zu behandeln und auch gern über die Wochen hinweg ein bisschen zu steigern. Ich würde aber sagen, dass meine Leute, zumindest die, bei denen ich das gut beobachten kann, also die gut dokumentieren, die machen das auch. Also die legen schon Wert drauf, das erstmal zur angemessenen Intensität zu machen und das auch über die Wochen zu steigern. Und ich würde auch sagen, das sind die so am, also erstens am verlässlichsten arbeiten und dann aber auch am konsistentesten Progress machen, beziehungsweise bei denen dann auch gut eingreifbar ist, wenn sich irgendwas an Schwierigkeiten auftut. You name it, was weiß ich, Schmerzen in irgendeiner Region oder wenn Progress, der eigentlich gewollt ist und geplant ist, irgendwie ausbleibt, man dann da gut einhaken kann und was anpassen kann, sofern das notwendig ist. Und bei allen anderen verlasse ich mich einfach drauf. Das ist dann immer Teil des Prozesses, sich kennenzulernen, weil ich jetzt einige neue habe auch, sich da so ein bisschen ranzuarbeiten. Ich finde es immer ein bisschen Overkill, das von Anfang an alles zu verändern und von Anfang an alles zu dokumentieren und das rüberzubringen, das schaffen die meisten einfach nicht. Deshalb lasse ich da gern erstmal den Raum und arbeite mich da über Zeit ran Und ja, das ist so meine Erfahrung damit. Und die Sachen nicht ernst nehmen, sind meistens auch relativ kurzlebig in dem Sport, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie hier irgendwie nur Kram abarbeiten, dass der Sport keinen Spaß macht. Aber wenn du dich halt im Gym nicht herausforderst, dann ja, wie soll das auch Spaß machen, außer dass du da deine Zeit absitzt.
Ich finde, wenn du deine Assistenzen einfach richtig planst oder für deine Athleten besser planst als so ein faules Dreimal 12, ja, dann wird das auch 100% ernster genommen. Du merkst, da ist einfach eine bessere Progression so wöchentlich möglich. Und ich meine, wer da mit mehr Spaß rangeht, geht halt auch einfach mit mehr oder gibt halt einfach mehr so in den Assistenzen. Ich merke das selber bei mir zum Beispiel auch. Owen ist da auch manchmal so ein bisschen, ja, mach halt hier ein 3x12 wird 9. Oder wenn ich jetzt ein 3x12 wird 9 mache, sterbe ich halt einfach. Also
Kona braucht aber Motivation.
3x12 wird 9 auf der Bell Squad. Ich gucke Owen an.
Okay, in der Bell Squad. Okay.
In dem Call. Er guckt mich an. Es ist so 5 Sekunden Ruhe. Ich so, Bruder, ist das dein Ernst jetzt? Soll ihr das wirklich machen? Und er so, ja, du machst es ja sowieso schwer. Ja, aber 3x12 wird 9, so danach ist halt komplett Ende Gelände.
Also Rollstuhl nach Hause fahren, ey.
So, und bei manchen anderen Sachen halt auch. Und da haben wir uns dann so ein bisschen geeinigt, das einfach, ich sag mal, mehr so nach meinem Schema dann zu machen. Und das macht mir halt einfach viel mehr Spaß. Mehr Spaß ist auch mehr im Training geben. Ja.
Ja, Bell Squad 3x9 ist wahrscheinlich dann für die Faulen programmiert, die es dann nicht ernst nehmen, ne? Und da finde ich es dann auch sinnvoll, entweder eine API-Progression zu machen über die Sätze und wahrscheinlich dann aber auch über die Wochen. Und da würde mich interessieren, wenn ihr jemanden habt, der vielleicht schon fortgeschritten ist, also kein Anfänger, der hat die Übung vielleicht schon letzten Block gemacht, kann man denn dann erwarten, dass er sich jede Woche versucht, das Gewicht zu steigern? Weil ich meine, ich habe auch einen Coach, der schreibt mir 3x12 Dumbbell oder 3x6 Dumbbell Press at 778 rein oder so. Und ich kann mich da auf jeden Fall theoretisch, wenn ich ehrlich bin, kann ich mich da nicht steigern. Gibt ja auch zwei Schulen. Einmal, man muss immer versuchen, schweres Gewicht zu nehmen. Und die andere ist so Progressive Overload. Du nimmst schwereres Gewicht, weil du stärker geworden bist. Wie ist da so eure Vorstellung, dass man sich steigert, beziehungsweise wie stellt ihr es denn sicher, dass man sich eventuell mit Gewicht steigern kann? Und ist es dann auch eine Kraftsteigerung?
Also nicht unbedingt. Also es ist nicht unbedingt eine Kraftsteigerung, das wollte ich gerade beantworten, sondern auch viel Anpassung. Also ich würde ja sagen, dass so Accessories die größeren Variablen sind, was Trainingsplanung angeht. Im besten Fall findet man so für die Mainlifts und die Variationen einen ganz guten Pattern und muss da über die Blöcke nicht so viel durchtauschen oder auswechseln und dann hat man wieder da Potenzial, ein bisschen Anpassung zu treffen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber als Accessory in dem einen Block irgendwie Chest Press mache und die ja halt gut ausreize, auslaste und dann im nächsten Block irgendwie Incline Dumbbell Bench Press, dann ist ja das spezifische Skill bei der Dumbbell Bench Press noch nicht so hoch und dann kann ja über die Wochen immer noch Adaption, technische Adaption und Skill verbessert werden und dann merkt man da schon, dass irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel, und ich mache es ja auch, also ich will mich ja jetzt nicht rausnehmen, ich schreibe da auch 2x8 at 8 oder 10 rein oder je nachdem, wenn ich es mit Reps in Reserve mache, halt mit 2 oder 1 oder 0. Und dann sind das eher, würde ich sagen, so Ziel-RPE, Reps in Reserve, die so in den nächsten Wochen erreicht werden sollen. Und wenn die erreicht sind, dann kann man über Kraftsteigerung sprechen. Also wenn ich die habe und sagen wir mal, Athletin schafft jetzt ein 2x8 at 2 und nimmt dafür 30 Kilo und in der Woche drauf dann zur gleichen Intensität 32 Kilo, 35 Kilo, dann ist es ein sinnvollerer Indikator, was die Kraftsteigerung angeht, als das jetzt direkt in den ersten Wochen zu beobachten, würde ich sagen. Aber ich finde, dass diese Skill-Verbesserung schon oft hilft, auch einen Übertrag zu finden auf die, auf den, auf das Main Movement zum Beispiel.
Also man kann sich ja auf jeden Fall, wird man nicht jede Woche 2,5 Kilo stärker, vor allem wenn man die Übung schon mal drin hatte im Plan. Ne? Das sind dann halt erstmal die Übungen lernen, in Anführungszeichen. Der Körper lernt die Übung. Ich versuche gerne schon, dass man das Gewicht erhöht. Gar nicht, weil man stärker geworden ist, aber ich glaube, das größte Problem ist, dass man sich sehr schnell wieder in eine Comfortzone zurückfallen lässt. Vor allen Dingen bei schweren Accessories, RDLs, Leg Press. Ich merke es bei mir selber, Single Leg Leg Press ist halt immer anstrengend und dann nochmal näher ans Muskelversagen ist halt immer noch anstrengender. Und da.
Wo machst du eine Single Leg Leg Press?
Wie, wo?
Naja, bei dir zu Hause wird es ja schwierig.
Nee, im Gym. Also am Samstag.
Okay.
Aber dass man sich da auch überwinden muss. Und deswegen fällt es halt leicht, einfach dasselbe Gewicht zu nehmen, weil es halt trotzdem noch anstrengend. Und man sagt, nee, ich habe jetzt noch keinen Fortschritt gemacht, ich kann noch nicht das schwere Gewicht nehmen. Ist genauso anstrengend wie letzte Woche. Ein klassisches Beispiel ist, ich mache sehr oft so Rep-Ranges, 8 bis 12, 10 bis 12, 8 bis 10. Und dann gibt es so Kandidaten, die sich immer am oberen Ende orientieren. Wisst ihr, was ich meine? Und ich persönlich mache es eigentlich immer anders. Ich versuche, sobald ich ein schweres Gewicht für die untere Rep-Range nehmen kann, für einen Satz, dann mache ich das auch. Und dann versuche ich eher, das so lange wie möglich zu halten in dieser Rep-Range, ohne die API jetzt zu overshooten. Oder dann halt nächste Woche noch eine Rep mehr zu machen. Ob das jetzt in allen Sätzen ist oder nur in einem Satz. Aber das ist für mich immer so eine Art von Progression. Diese Double-Progression, dass man so versucht, sich immer accountable zu halten, dass man auch wirklich versucht, sich zu steigern. Ich glaube, das ist halt das Ding. Ne? Man muss versuchen, sich zu steigern. Und wenn es nicht klappt, gut, dann muss man es nächste Woche nochmal wiederholen, das Gewicht, und dann versuchen, die Rep-Range zu treffen oder die API. Aber das sehe ich halt oft, dass Leute immer so 8 bis 12 Reps, ja, da mache ich 12 und sage, das passt jetzt schon, ne, von der Reps in Reserve. Ich würde es immer so machen, dass sobald man in der Mitte angekommen ist, in der Rep-Range oder so im oberen Ende, dass man sagt, okay, jetzt kann ich im nächsten Satz ein schwereres Gewicht nehmen und versucht es halt zu halten und dann einfach da wieder in Reps zu steigern. Das finde ich immer eine gute Progressionsart für Accessories.
Ja, ich muss sagen, voll viele haben auch immer so diesen Vibe, ja, ich muss jetzt, wenn ich diese Woche, keine Ahnung, 40 Kilo auf einer Maschine gerudert habe, nächste Woche 50 nehmen oder 45 nehmen. Aber niemand reißt euch den Kopf ab, wenn ihr 2,5er Schritte macht oder 1,25er Schritte macht. So, natürlich ist es halt langsam und sieht vielleicht nicht ganz so cool aus, die Big Plates da drauf zu schmeißen. Aber im Endeffekt ist das halt Progress und über eine lange Zeit wird das auch sehr stark helfen. Und das ist dann vielleicht besser, als da einfach eine 10er drauf zu schmeißen und zu sagen, so, das wären zwar jetzt nur 6 statt 10 Reps, aber dafür habe ich mehr Gewicht genommen und die waren absolut grindig. Aber hey, was soll's. Und da auch lieber einfach Woche für Woche ein paar kleine Steps machen, so wie halt überall. Und natürlich das, was ihr schon davor gesagt habt, auch mit betrachten. Also irgendwo muss man sich auch ein bisschen anstrengen und irgendwo muss man auch ein bisschen aus dieser es ist gerade angenehm und komfortabel Zone eben raus.
Jetzt haben wir geklärt, wie man das mental quasi angeht auf dem Gewicht. Wir sagen jetzt mal, wir versuchen uns schon zu steigern, nehmen vielleicht auch mal, weiß ich nicht, eine Microplates bei irgendwie Trizeps-Extension, wenn jetzt 2,5 Kilo Springer zu viel sind. Aber ich kann mich nicht steigern. Also für mich ist ja ein Accessory oft immer ein guter Indikator, macht der Athlet muskuläre Fortschritte. Vor allen Dingen, wenn das jetzt schon den zweiten Block Single Leg Trizeps Extension oder Butterfly oder vielleicht auch eine Incline Dumbbell Press oder eine Flat Dumbbell Press, wenn der sich da partout nicht steigert, wäre das für mich auch ein Indikator, okay, wir haben jetzt gerade nicht wirklich viel Muskelwachstum erzielt anscheinend oder für mich wahrscheinlich nicht ausreichend, denke ich dann, so nach 1-2 Blöcken. Was wären denn jetzt Schritte dagegen zu wirken? Also sagen wir mal, jemand hat das Gefühl, er wächst nicht in seiner Kraft oder in seinen Accessories, kann sich nicht steigern. Was wären da so Maßnahmen?
Ganz bittere Pille, einfach mehr essen. ja, ich hasse das eigentlich, weil es wirklich immer so die Basisantwort von den meisten Coaches ist, die keine Lust haben, den Fehler bei sich zu suchen. Aber manchmal, wenn du halt wirklich sämtliche Kapazitäten in der Trainingsplanung ausgeschöpft hast und die Person jetzt schon 3 Stunden im Gym hängt und wirklich Accessories ballert bis zum Get-No, so, dann ja, manchmal ist es einfach ein Step, ne? Und bei Alex, über den ich ja jetzt den Post gemacht habe, jüngst, war das ein ähnliches Ding. Ja, der hat auf eine Größe von, ich weiß gar nicht genau, 1,83 oder so, sich immer runtergekattet in die 3,90er und war immer so ein Cutting Range. Und dann hat das Training immer krass stagniert. Und als wir dann nach dem Wettkampf im Februar entschieden haben, okay, wir scheißen jetzt einfach auf die 3,90er und versuchen uns ein Wohlfühlgewicht zu suchen in der 105er Range, ist ungefähr alles explodiert. Und manchmal, ja, also so banal es klingt, manchmal ist es das halt einfach. Und manchmal muss man die Person so ein bisschen in so ein Wohlfühlgewicht bringen oder muss wenigstens mal drüber sprechen, sodass auch eine gewisse Verantwortlichkeit und ein Verantwortlichkeitsgefühl entsteht dafür, dass Training nicht nur Trainingsplanung ist, sondern auch alle anderen Faktoren drumherum. Ja, zum Beispiel, wir hatten es ja letzte Woche, Session Timing. Also wann gehe ich ins Training an einem jeweiligen Tag? Komme ich nach der Arbeit, nach der Schule nach Hause, lege mich erstmal eine Stunde ins Bett und verliere dann komplett Momentum und warte dann bis abends 19, 20 Uhr, bis ich mir dann einen Boost hier reinknalle und ins Training fahre? Oder bleibe ich einfach da, bleib präsent, bleib wach, komm heim, mach mir Essen, zieh mir kurz eine Folge Family Guy rein oder South Park und mach mich dann ready fürs Training und düse los. Und hab halt irgendwie noch Momentum, was ich mitnehmen kann und die Möglichkeit dann abends zu schlafen und nochmal was zu essen, statt mir den ganzen Tag zu versauen, weil ich mich irgendwie den ganzen Tag Ausruhe fürs Training und dann komplett Bewegung verliere und eigentlich keinen Bock mehr habe. Ja, also die Faktoren sind reichhaltig und an denen muss man dann gegebenenfalls auch mal schrauben. Das liegt dann aber auch, also die Alltagsgestaltung liegt halt auch bei der Person. Man kann sich natürlich einen Rat vom jeweiligen Coach einholen, aber zaubern kann man da halt am Ende nicht und kann es halt auch niemanden zwingen, irgendwie den perfekten Trainingslifestyle zu leben. Muss halt jede Person immer selbst entscheiden, wie sie sich da einordnet.
Was ist denn, wenn die Trainingsplanung noch nicht ausgereizt ist?
Dann die Trainingsplanung ausreizen.
Sehr gut, Kona. Und ich werde das jetzt in einem 20-Minuten-Monolog zusammenfassen.
Und was machen wir, wenn die Person keine Kapazitäten mehr hat, die Trainingsplanung auszureizen? Und knowledge-technisch vielleicht. Also, oder was gibt es denn da für Limitationen?
Einmal eine Sache ist natürlich die Frage, wie, Falk hat schon richtig gesagt, man muss irgendwo Muskelmasse zunehmen und dafür auch ein Milieu schaffen. Heißt, entweder ist man noch Anfänger und kann bei einem gleichbleibenden Maintenance-Kalorien noch aufbauen, also Fett aufbauen und Muskeln aufbauen, Fett abbauen und Muskeln aufbauen. Irgendwann ist es halt ausgeschöpft. Eine andere Sache, die natürlich wichtig ist, ist, wie wird die Übung ausgeführt? Wenn ich meine Dumbbell Presses komplett aus der Schulter mache zum Beispiel, ist es vielleicht wirklich auch eine Technikfrage. Ganz viel auch beim Lat-Training. Ich muss ehrlich sagen, na gut, hat bei mir wahrscheinlich auch ein Jahr, ein halbes gedauert, bis man wirklich den Lat spürt. Da kann es auch mal helfen, wirklich Isolationsübungen, andere Übungen reinzunehmen. Ich finde zum Beispiel, ich habe Single-Arm Pulldowns gemacht und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl verstanden zu haben, wie der Lat funktioniert oder den richtig zu spüren. Bestimmt auch gibt es Leute, die mal einen Chestfly machen und dann checken, so fühlt sich das an, wenn die Brust richtig kontrahiert. Aber vielleicht taugt auch die Maschine oder die Übung nicht. Das wäre eine Sache, die ich mir angucken würde, Ausführung und Übung. Und eine zweite Sache, jetzt habe ich mal endlich Gelegenheit, hier über die Meta-Regression von Josh Palin zu sprechen, über Volumen. Kann einfach sein, das Volumen zu erhöhen. Es ist jetzt immer noch der aktuelle Status, der wird sich vielleicht noch ändern, desto mehr Studien rauskommen. Aber bis jetzt ist man mit der besten Zusammenwerfung aller Daten noch nicht darauf gekommen, dass es ein oberes Limit gibt, an dem man mit zusätzlichem Volumen nicht mehr Gains macht. Man muss ganz klar sagen, das hat eine abnehmende, wie nennt man das auf diminishing returns auf Deutsch? Also desto mehr man macht, desto weniger zusätzliche Hypertrophie-Gains bekommt man zwar, aber man bekommt noch zusätzliche. Und wenn man vor allen Dingen eine Muskelgruppe hat, wo man das Gefühl hat, ey, weiß ich nicht, Lat-Pulldowns gehen bergauf, Trizeps geht bergauf, Schultern, alles cool, aber in der Brust kann ich mich nicht steigern. Und ich habe eigentlich einen guten Pump, ich fühle die Übung gut. Dann ist vielleicht die Frage, trainiere ich genug am Muskelversagen? Und wenn ja, dass man mal überlegt, doch das Volumen zu erhöhen. Und das klingt erstmal wenig, wenn man sagt, ich mache ein, zwei Sätze mehr oder mache vielleicht noch ein Dropset hinten ran an meine zwei Sätze. Das wäre so eine Antwort, wenn man sagt, man hat keine Zeit, einfach noch einen Dropsatz hinterher machen oder MyRef, wo man nur nach dem letzten Satz 30 Sekunden wartet und dann nochmal 5 Raps und dann nochmal 10 Sekunden und nochmal 3 Raps. Prozentual kann man da sehr schnell noch was dazu holen. Oder so Sachen wie sehr simple Sachen wie Hip Thrust, Single Leg Hip Thrust, die kann man ohne viel nachzudenken und Zeit zu investieren, noch schnell ans Training hinten ranhängen. Anderes Beispiel sind so Push-Ups, finde ich. Das ist so ein No-Brainer, dass man vielleicht am Ende nochmal Deficit-Push-Ups, vor allen Dingen, wenn Leute absolut jetzt nicht so super stark sind, dann kann man das nochmal sehr schnell hinten ran, um nochmal zusätzlich einfach Volumen zu sammeln. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die hilfreich wäre.
Ja, ansonsten, also ich glaube, so neben dem Klassiker auch mal andere Rap-Ranges ausprobieren. Das finde ich ist wirklich immer eine ganz gute Sache, weil das hilft einfach auch mal einfach ja ein bisschen anderen Approach wieder zu bekommen, ein bisschen neuen Stimulus. Das ist immer eine ganz coole Sache. Ich meine, ich habe natürlich sehr Glück mit meinem Gym. Das heißt, ich habe extrem viele Trainingsgeräte zur Auswahl. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel vergleiche, wir haben so dieselbe Incline Chest Press Maschine nebeneinander stehen. Die eine ist Plate Loaded, die andere ist Stack Loaded und dadurch hast du einfach eine ganz andere Widerstandskurve. Das ist natürlich wirklich so, dass das die spezifischste Änderung, die du im Endeffekt machen kannst. Das ist natürlich schon sehr wild. Aber solche Sachen, dann natürlich wirklich, ich sag mal, ähnliche Übungen nehmen, die nur halt ein bisschen verändern, die ein bisschen variieren. Das ist immer ganz, ganz cool, ganz hilfreich. Ich meine, so wir alle wissen ja auch, wie effektiv so Bänder sein können, wenn du irgendwelche Sachen banded machst. Wenn wir jetzt mal
an Hexquad
denken, eine Leg Press oder so. Das ist immer eine ganz coole Sache, um da einfach so ein bisschen mal eine was anderes zu machen, als nur so den Standard-Stuff. Also ich glaube, die Bodybuilding-Möglichkeiten sind sehr, sehr groß, was die Übungsauswahl und Übungsausführung angeht. Ja, und ansonsten ist es halt wirklich einfach auch, sich diese Übungen wirklich ernst so zu nehmen. Also wirklich zu sagen, okay, ich möchte jetzt das Maximum aus dieser, weiß ich nicht, Chest Press rausholen oder so.
Kriegt ihr von eurem Coach oft wechselnde Accessories oder bleiben die oft gleich von Block zu Block so?
Also bleiben die meisten Sachen gleich. Ich finde, oder wir finden, wir haben eigentlich eine ganz gute Struktur gefunden mit Übungen, die mir zum einen relativ viel Spaß machen, bei denen ich auch den Anspruch habe, die zu steigern oder zu versuchen, halt wirklich in der Intensitätsrange zu bearbeiten, in der ich das machen soll. Klar, in der Kneehab passieren immer noch ein paar andere Sachen, die sind ja dann.
Damit der Spaß auch weiter da bleibt.
Yeah. Ja, ansonsten ist die Struktur relativ ähnlich und wenn wir aber über mehrere Blöcke feststellen, dass irgendwo irgendwas nicht mehr richtig funktioniert, dann wird das natürlich gern mal umgestellt. Aber das ist jetzt auch in einer aktuellen Situation schwierig zu handeln, weil Defizit und da wird man halt auch nach einigen Monaten mal schwächer. Oder es wird schwieriger draufzupacken, so ist es dann halt manchmal.
Bei mir bleibt halt auch sehr viel gleich und ich denke immer auch mal, ey, wollen wir die Übung nicht mal austauschen? Aber dieses Adaptive Resistance, dass irgendwann der Körper eine Resistenz gegen irgendeinen Reiz aufbaut, ist halt noch nicht so wirklich erwiesen, finde ich. Vor allen Dingen sowas bei, okay, wir wechseln jetzt einfach nur die Übung. Und ich glaube, manchmal ist es wirklich nur, dass man länger am Ball bleibt, aber es kaschiert auch, ob man jetzt wirklich Fortschritt macht, ne? Wenn man halt immer dasselbe Accessory drin hat. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt Ewigkeiten Flat Feed Up Dumbbell Press und habe da gefühlt immer, klar, mal ein bisschen mehr Gewicht, mal ein bisschen weniger. Die Reps im Reserve haben sich immer entsprechend dann geändert, aber gefühlt habe ich dann nicht so viel Progress gemacht. Jetzt auf einmal doch habe ich mich gesteigert und da weiß man dann auf jeden Fall, okay, da muss jetzt was passiert sein. Und man hat halt einen guten Indikator, ne? Wenn man bestimmte Sachen vielleicht immer so als Staple drin lässt. Manchmal, glaube ich, tauscht man halt einfach nur Übungen aus und dann bildet man sich Fortschritt ein, weil man sich in der neuen Übung wieder steigern kann. Wenn man zur alten zurückkommt, fängt man wieder tiefer an. Muss man auch gucken, glaube ich, dass man da wirklich nur die Austausch, wenn man das Gefühl hat, dass da ist jetzt da ein Plateau erreicht oder vielleicht mehr einen Satz adden, als die Übung immer zu tauschen. Aber da gibt es bestimmt auch gute Gegenbeispiele.
Ich habe es meistens eigentlich relativ, also die ähnlichen Übungen, gleiche Übungen, nur die Rep-Ranges verändern sich halt hier und da ein bisschen. Das sind so Sachen. Ja, aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht Fan davon, alle Assistenzen so groß auszutauschen von Block zu Block. Auch wenn es voll viele, glaube ich, gerne hätten, weil sie sagen, oh, ich habe jetzt 4 Wochen lange Trizeps-Pushdowns am Kabel gemacht, ich will jetzt was anderes machen. Das ist immer ein bisschen wack irgendwie, aber ich glaube, so zumindest mal über 3 Trainingsblöcke, so würde ich, sag ich mal sagen, als Faustregel, habe ich jetzt ähnliche Assistenzen drinne, so eigentlich dieselben, und die wechsle ich dann immer so ein bisschen durch.
Ich glaube, darauf sollte man sich auch aussparen, wenn der Athlet wirklich die Nase voll hat von einem Accessory.
Ja.
Oder generell von Training die Nase voll und dann sagt, hey, komm, wir hauen dir mal ein paar neue Accessories, ihr habt eine neue Maschine, dürft ihr mal ausprobieren. Ich glaube, das ist dann immer so die beste Gelegenheit.
Ich sage ehrlich, manchmal, wenn ich zum Beispiel wirklich überhaupt keinen Bock habe auf irgendeinen Assistenzscheiß oder irgendwie, oh nee, ich muss jetzt schon wieder die und die Rudermaschine machen, dann setze ich mich halt einfach auf eine andere Rudermaschine und denke so, okay, probiere ich heute mal aus, die ist cool, die mache ich jetzt auch mal. So, ich meine, im Endeffekt ist ja scheißegal, ob die jetzt mit 70 oder 90 Kilo gemacht wird. Hauptsache, der Stimulus ist irgendwo am Ende gegeben und das reicht voll. Kommt jetzt nicht oft vor, aber es gibt schon so manchmal, wo ich mir denke, boah, habe ich jetzt wieder Bock auf diese MTS-Row? Eigentlich überhaupt nicht. Die daneben sieht aber irgendwie geil aus.
Das ist mal was cool, dass deine Athleten nächste Woche machen.
Wehe, das macht einer. Wehe.
Man muss auch ein bisschen als Beispiel vorangehen, aber ich kann es natürlich auch sehr verstehen. Ich habe jetzt so in Eigenregie, also ich habe manchmal einfach nur so abstrakte Vorgaben, wie ich habe jetzt nicht konkrete Tricep-Pushdowns am Kabel, sondern bei mir stehen immer Trizeps-Extensions. Dann kann ich mir das im Prinzip aussuchen. Wenn ihr sowas habt, einfach nur mal so als kleiner Hinweis, dann versucht euch vielleicht über den Blog auf eine Sache festzulegen und nicht jede Woche irgendwie zu tauschen.
Ja.
Ich habe jetzt dem Beispiel von Andy Pürzel folgend einfach nochmal so eine Art Kickbacks-Variation am Kabel mit eingebaut als Trizepsübung. Und ja, finde ich eigentlich ganz geil, jetzt halt nicht nur Pushdowns zu machen, sondern einfach auch mal ein bisschen aus einem anderen Winkel zu trainieren. Mache ich jetzt seit ein paar Wochen, ist geil, macht Spaß. Ich komme irgendwie besser ans Muskelversagen, es bockt irgendwie mehr. Und ja, am Ende hast du entweder den gleichen oder vielleicht ein bisschen besseren Stimulus, einfach weil du dir mehr Mühe gibst und mehr Bock hast, das durchzuziehen. Aber ob du jetzt eine... was eine MTS-Row mit irgendeiner anderen Ruderübung austauschst, die eine ähnliche Konzeption hat und das vielleicht einmal machst, wird es ja jetzt nicht den Riesenunterschied machen. Wichtig ist ja die langfristige Konsistenz und nicht, ja, okay, ich habe jetzt diese Woche Bock auf das, sondern, okay, ich ziehe schon die meiste Zeit die eine Übung durch und jetzt die eine Woche in 3 Blöcken, wo es mich mal abfuckt, mache ich was anderes und dann ist es auch okay. So, das, wie gesagt, macht nicht den Riesenunterschied.
Das ist das Wichtigste. Noch ganz kurz dazu, was Falk gerade gesagt hat. Am Ende muss es auch einfach Spaß machen. Nicht jede Übung. Niemand macht Split Squats gerne. Niemand macht Frontflip Elevated Split Squats gerne. Und so ein Scheiß. Aber der Großteil der Übungen sollte schon Spaß machen, wenn sie eigentlich vor allem Bodybuilding-Gründe haben und jetzt nicht irgendwie Rehab, Prehab oder Positioning-Gründe. Das dazu. Und natürlich kurze Werbung an der Stelle. Richtig, Freunde, das neue Buch von Andy Pürzel ist natürlich jetzt auch raus. Fleisch und Maschine. An der Stelle muss ich das hier eigentlich sagen? Werbung?
Ja.
Nee. Gut, ich kann sagen, was ich will. Halt's Maul, Falk. An der Stelle vielleicht Werbung, vielleicht aber auch nicht. Denn ich habe das gesponsert bekommen. Aber ich habe gestern schon mal ein bisschen reingelesen.
Wollte ich dir eigentlich nach dem Podcast fragen, aber ja, reibt uns gerne allen unter die Nase.
Ja, ich kann mal einen kurzen Input geben. Also ich habe schon ein bisschen so reingelesen, rumgeblättert gestern. Ich muss sagen, Maxi wird auf jeden Fall sich richtig ein Abkeulen da drauf. Da ist wirklich der absolute Deep Dive. Also Max ist wirklich im Rabbit Hole drinne schon wieder, wenn er dieses Buch liest, glaube ich. Es ist sehr cool gemacht. Es ist grafisch richtig geil aufgearbeitet, weil es ja doch auch sehr theoretisch ist. Gerade über so Biomechanik, Anatomie, Gerätekunde. Und ja, es ist ziemlich interessant, was dann auch später vor allem die ganzen Maschinen, Geräte und so angeht. Da gehört schon eine Menge dazu, das Ganze zu verstehen und das Ganze nicht nur zu verstehen, sondern dann auch so aufzubereiten, dass andere verstehen und das zu verbildlichen. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn du so ein Konzept für dich verstanden hast, aber kannst es dann manchmal anderen nicht erklären, weil das in deinem Kopf macht das total Sinn, aber du kannst es nicht richtig rüberbringen. Hm. Und das ist schon sehr cool gemacht. Ich bin mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Schinken mit 400 Seiten und sehr, sehr...
Wie immer 400.
Was?
Ja, wenn das jetzt 1000 Seiten hätte oder so. Na gut, 400 sind schon nicht wenig.
Ja gut,
aber viele Bilder.
Das hier hat ja auch 400 fast. Also.
Du musst halt auch sagen, ne? Also das sind hauptsächlich hier wirklich sehr viel Biomechanik, Anatomie, Darstellungen. Ist schon saftig. So, es ist jetzt auch, glaube ich, kein Buch, wo du sagst, ich guck's mir mal ganz kurz auf den Pott an. Sondern das ist auch was, wo du dir wirklich die Bilder einzeln anschaust und sagst, okay, das muss ich erstmal kurz verstehen, was da genau abgeht. Ja, ist auf jeden Fall jetzt zu erwerben mit dem Code CREW, gibt's 10%.
Aha, so also nämlich.
Doch Werbung.
Nee, hört sich sehr interessant an. Ich hatte auch schon ein paar Sachen gesehen, wo ich dann gesagt habe, okay, das könnte mich jetzt doch interessieren. Auch so praktische Sachen, ne? Dass man irgendwie einen Slider nimmt, um bei Split Squats oder bei Push-Ups so eine bestimmte Funktion zu bekommen. Das fand ich wirklich interessant, also weil das ist ja dann auch anwendbar. Weil A, Home Gym, B, ich habe jetzt nicht gerade mein Schweißer-Equipment dabei, um in Berlin Strength mal kurz die Maschinen zu modifizieren. Aber es war ja doch sehr schon...
Wieso warum? Eigentlich nicht?
Verstehe ich gar nicht.
Ja, weil das Einzige, was ich da schmeißen würde, ist eine Kernschmelze machen und mal die Leg-Extension einfach mal wegschmelzen. Das wäre, glaube ich, sehr gut.
Gibt's noch die Bell-Squat dort?
Nee, es gibt keine Bell-Squat, es gibt keine Hex-Squat. Die gab's auch nie, die Bell-Squat. Die waren nur für Fotos da. Ganz früher gab's mal eine.
Ja, ja. An der habe ich mal trainiert. Und mir gedacht, was ist das für eine Konstruktion? Die hat vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Also ich habe noch nie so eine Bell Squat,
ja, nicht schlimm,
die ich da hatte, noch nie probiert. Die hat mich irgendwie nach vorne gezogen, gleichzeitig aber irgendwie nach hinten fallen lassen. Ich habe das Gefühl, mein Becken wird einfach... Das implodiert von dem Zug, von diesem Gurt. Dann konnte man das ja so vorne zum Festhalten irgendwie. So diese waren so Streben zum Festhalten. Die waren irgendwie, glaube ich, gedacht für so ein, keine Ahnung, achtjähriges chinesisches Weltlifterkind, was irgendwie so 3 Zentimeter groß ist. Ich musste da irgendwie so eine halbe Ruderbewegung machen, um überhaupt da runterzukommen. Ich hab einen Satz gemacht und mir dachte so, gut, das war's komplett an der Stelle.
Die haben es auch wieder rausgeworfen, weil der einfach zu viel Platz weggenommen hat und anscheinend selten benutzt wurde. Aber du musst halt immer auf die Leute eingehen, ne, auf das Klientel, und kostet halt auch Kohle und du musst halt sehen, wie oft wird's genutzt. Und das war genau das Problem, ne? Bell Squat, ey, ich würde Kuss, aber hat anscheinend wenig Leute benutzt. Und da sind jetzt auch ein paar neue Maschinen. Wir haben jetzt eine Chest Supported T-Bar Row, die jetzt alle mit im Plan bekommen, damit sie mal was Neues da Spaß haben dürfen.
Willst du mal ordentlich rudern jetzt hier?
Aber also wir haben da eine Leg-Extension, das hast du noch nicht gesehen. Das ist echt der Wahnsinn.
Warum, was ist mit der?
Ach, die ist...
Ist die komplett hops?
Ist das diese Hammer-Strength?
Nee, so ein Magnum, glaube ich. Irgend so eine Marke.
Ja, aber die ist auch so plate-loaded, ne?
Ja, wenn ich das Einzige, was Magnum gut macht, ist Eis und alles andere Quatsch.
Die sollen bei ihrem Eis bleiben.
Ja, ehrlich. Schuster, bleib mal bei deinen Leisten.
Ich knall da einfach durch, funktioniert halt auch irgendwie und versucht mir das ein bisschen zu modifizieren. Aber ja, also das ist aber wirklich krass, ne, dass du bei manchen Geräten denkst, klar, bei neuen Geräten sagen sich die Leute, richtig schön wenig Range of Motion, dass sich keiner verletzen kann. Und das war's. Mehr Thought wird da nicht reingesteckt gefühlt. Aber bei den alten Geräten dachte ich mir so, das haben doch Leute noch gebaut für sich selbst, selber im Gym und so. Und da kommt manchmal Sachen raus, als hätte es jemand mit Absicht schlecht designt bei manchen Maschinen.
Ich muss dazu noch sagen, ich habe jetzt richtig, ich hab zweimal die Woche immer Beinbeuger, einmal liegend, einmal sitzend. Und ich habe jetzt so ein bisschen Beinbeuger mal getestet, weil ich saß immer auf einem. Der war halt okay, aber ich fand, der war einfach nicht, also der hat sich nicht gut angefühlt. So, ihr kennt ja auch dieses Gefühl, wenn du einfach auf einer Maschine sitzt und die fühlt sich einfach nicht gut an. Wie zum Beispiel die Leg Extension von Maxi. Und ich habe jetzt eine richtig coole, einen richtig coolen sitzenden Beinbeuger ausprobiert vor zwei Wochen. Vor drei Wochen habe ich jetzt fest im Plan. Und das ist, der wird in der verkürzten Position relativ schwer, aber in der gedehnten Position vom Hamstring ist er relativ leicht. Und ich finde, das hat so ein richtig geiles Gefühl, weil du kannst unglaublich viele Reps durchballern, weil es immer erst am Ende richtig schwer wird. Und deswegen kannst du auch so, wenn du wirklich Richtung Muskelversagen zu den Reps kommst, sind sie trotzdem, diese Initialbewegung ist immer noch recht leicht am Anfang. Und ich finde, das gibt einfach so ein richtig geiles Gefühl, weil du wirklich immer erst, wenn der Beinbeuger so richtig auf Pump ist und diese verkürzten Position ist, dann kommt so richtig erstmal diese, dass du grinden musst. Das macht's irgendwie richtig cool. Also macht sehr viel Spaß. Kleiner Side-Fact an der Stelle. Kommt alle mal ins Gym.
Ja, sowieso. Alle, die noch nicht dort waren, unbedingt hin.
Es ist auf jeden Fall wirklich ein Besuch wert, glaube ich, für jeden. Ich wäre auch mal dafür, dass Maxi hier upturnt und Falk zusammen. Boah, Birdgang Powerlifting Training Camp 2025.
Du bist noch den Berlin-Besuch schuldig. Eigentlich können wir es ja jetzt so wirklich.
Ja, da war ich schon mal.
Für dich wird es halt richtig Arsch, weil wir müssen nur einmal nach Wien, nach Leipzig easy. Aber du musst nach Berlin und Leipzig kommen. Da machen wir mal schöne Reise, Erkundung.
Reise nach Jerusalem.
Nee, da gehen wir nicht hin. Aber wir können ja mal ins Pergamon-Museum.
So, und wo ihr jetzt noch abschließend hinreisen könnt, ist zum 5-Sterne-Button der Spotify-Bewertung. Junge.
Es hat jetzt so ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis wir diese Überleitung gefunden haben.
Wir freuen uns nämlich immer über ein positives Feedback unserer Folgen. Deswegen einmal bei Spotify, gönnt uns doch die 5-Sterne-Bewertung. Und falls ihr Fragen zu Coaching, Programming, Technik, Tipps, Taktik oder sonstigen tollen Themen habt, dann slidet gerne in unsere DMs, kona-dh, falk.incredible, maxi-mausepups. Bis zur nächsten
Folge. Ich geb dir gleich mal Mäusepups hier.
Bis zur nächsten Folge, nächste Woche. Haut rein, tschüss.
Oh, ich muss einen Knopf drücken.